Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Ausgabe 80. Mitten in der Urlaubszeit. Für mich ist er schon passé. Für denjenigen, der beim VfB Stuttgart für die Kommunikation zuständig ist, dann kurz vor dem Anpfiff der neuen Saison natürlich auch. Hallo Tobias Kaufmann.
Hallo.
Wie sieht das denn bei einer aus, die gerade ihren ersten Roman veröffentlicht hat? Promoten statt Portugal? Hallo Tamar Nord.
Hallo. Ja, erstmal verschoben natürlich, ne? Ich muss ja jetzt erstmal mein Buch rausbringen.
Der Dritte im Bunde, der lebt unter anderem davon, dass tatsächlich mal über Schach geschrieben wird und das Schach in aller Munde ist. Es war jetzt tatsächlich in den vergangenen Wochen viel drüber zu lesen. Da gab es das sogenannte Kandidatenturnier und der Gewinner, der darf jetzt gegen den Weltmeister Carlsen spielen. Der will aber irgendwie nicht. Heißt das dann auch für den Schachjournalisten keine Zeit für Ferien? Hallo Martin Bräutigam.
Hallo. Nö, das ist davon unabhängig. Und die Ankündigung von Carlsen ja auch ein bisschen zwiespältig ist, also man könnte auch sagen, ein bisschen unangenehm für die anderen Spieler, die sich da Mühe gegeben haben. Und der Urlaub steht und findet alsbald statt.
Ich habe ehrlich gesagt mich sehr gefreut, als ich hörte, Martin, dass du dabei sein wirst, als ich mich dann ein bisschen beschäftigte mit dem, was du so machst, weil ich kann das jetzt hier einfach mal so offenbaren, ich habe überhaupt keine Ahnung von Schach. Ich weiß nicht, ob dir das oft passiert, dass du mit Leuten sprichst, die wirklich, ja, einfach, also die weder Schach spielen noch sich in deiner Welt da so auskennen. Aber da ist für mich halt einfach tatsächlich so die Frage, wie kommst denn du zum Schachspielen? Also tatsächlich zu diesem professionellen Schachspielen, das ist für mich, ich finde das total faszinierend. Ich habe mit viel Freude das Damen-Gambit gesehen, also die Serie, und ich finde es total faszinierend. Aber wenn man selber nicht Schach spielt, dann ist es tatsächlich so ein bisschen so eine Welt, die die ganz neu ist. Also magst du doch mal erzählen, wie du zum Schachspielen gekommen bist?
Ja, ich bin über meine Familie zum Schachspielen gekommen. Also mein Vater war Schachspieler, mein älterer Bruder auch. Aber am Anfang hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ich konnte zwar schon mit 5 Jahren oder so die Regeln, aber ich fand andere Sachen viel spannender und habe jetzt dann erst angefangen, als ich so ungefähr 11 oder 12 war. Von da an habe ich dann richtig losgelegt und von da an ist eigentlich Schach ein ganz großer Bestandteil in meinem Leben. Also nicht nur, es gibt auch andere wichtige und schöne Dinge, aber es ist einfach unheimlich faszinierend, es ist eine faszinierende Welt und man muss auch gar nicht gut spielen, um das faszinierend zu finden. Man kann auch, wenn man gar nicht so viel kann, sich so ein bisschen in das Spiel verlieben.
Was ich faszinierend fand, war in der Vorbereitung tatsächlich der Teil deiner Berufsbezeichnung, Schachjournalist. Also ich kenne ja viele Fachjournalisten in vielen Bereichen. Im Fußball gibt es natürlich sehr viele, die auch sozusagen ein umkämpfter Markt. Wie ist es denn bei den Schachjournalisten? Wie viele gibt es denn von euch?
Jetzt so auf Deutschland bezogen beispielsweise. Ja das sind vielleicht eine Handvoll, sagen wir vielleicht ein gutes Dutzend, so die meisten freiberuflich. Einige geben auch eine Zeitschrift heraus. Es gibt auch Schachzeitschriften. Aber ich bin schon seit über 30 Jahren freiberuflich. Ich habe zunächst für viele Tageszeitungen geschrieben, Süddeutsche, Tagesspiegel und dergleichen. Aber nicht nur über Schach im Übrigen, also auch in den 90er Jahren über Fußball aus dem Weserstadion. Mittlerweile hat sich das Berufsfeld ein bisschen verändert. Ich würde mich schon immer noch als Schachjournalist natürlich bezeichnen. Ich schreibe ja auch für Zeitungen nach wie vor, aber mehr so als Kolumnist mittlerweile. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel gebe ich DVDs raus und solche Sachen. Also das sind also so Schachtrainings-DVDs. Insofern würde ich mich als Schachjournalist einerseits immer noch bezeichnen und als Autor im Allgemeinen. Das trifft es vielleicht schon eher.
Aber ihr kennt euch irgendwie alle untereinander. Also das kennt man ja auch, die, also zum Beispiel die Journalisten der großen Tageszeitungen, die Printjournalisten, die bei den Länderspielen der Nationalmannschaft unterwegs sind, die kennen sich natürlich dann mit der Zeit und sind über die Redaktionsgrenzen hinweg. Christian kennt das wahrscheinlich auch, so eine, ich will nicht sagen eine Gemeinschaft, aber die haben schon lose Kontakt, weil man natürlich viel Zeit miteinander verbringt. Ist das bei euch auch so?
Viel Zeit verbringen wir vielleicht nicht miteinander, aber wir kennen uns natürlich. So, aber das ist, glaube ich, in der Fußballwelt, in die ich ja auch so ein bisschen hineinriechen durfte, in den 90ern noch ein bisschen anders. Also da ist einfach auch die Vielfalt viel ganz anders. Wie gesagt, es gibt relativ wenige Schachjournalisten, die davon leben. So. Es gibt natürlich viele, die mal einen Artikel irgendwo schreiben, aber so relativ wenige, die davon leben. Und entsprechend selten sieht man sich oft und das kann man, glaube ich, nicht gleichsetzen. Das ist ein bisschen anders als im Fußball. So. Mhm. Und ja.
Es gibt vielleicht auch gar nicht so viele, die sich damit so gut auskennen und dann auch noch schreiben können. Das ist tatsächlich auch, also ausreichend Leute für gibt, oder? Also, sind die Schachjournalisten alle dann tatsächlich selber auch professionelle Spieler? Oder gibt es wirklich die reinen Beobachter, sage ich mal?
Also professionelle Spieler sind es eher weniger, sind sehr gute Spieler in der Regel. So, also ich bin selber auch internationaler Meister und habe auch 20 Jahre Bundesliga gespielt und spiele jetzt immer noch zweite Liga im Übrigen. So, das kann man als Schachspieler schon machen, anders als Fußballspieler. Da ist dann ja irgendwann das natürliche Karriereende da. Und in der Tat ist das so, dass viele über das Spielen zum Journalismus kommen. Und oder auch zum Training. So, und was war die zweite Frage nochmal? Hattest du noch eine Frage gestellt?
Tamar? Ich habe spontan eine andere, weil du gerade sagtest, das natürliche Karriereende, das bei Fußballspielern zum Beispiel natürlich einfach irgendwann gegeben ist. Heißt das, dass man als Schachspieler immer besser wird und im Grunde die Älteren die Besten sind, weil sie die meiste Erfahrung haben?
Nee, das ist eine gute Frage, weil es ist tatsächlich ein bisschen so dieser Leistungszenit, der ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, beim Fußball hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen nach vorne verschoben. Früher hielt man das so für 27, schätze ich mal. Ihr kennt euch da sicherlich besser aus. Aber mittlerweile hat sich es, glaube ich, ein bisschen nach vorne verschoben. Und beim Schach ist es immer so, dass man davon ausgeht, dass so man mit 30, 35 das optimale Alter erreicht hat, wo dann quasi diese Energie, die man so noch in sich spürt, einerseits und andererseits quasi die Erfahrung so perfekt zusammenpassen. Und man kann aber Schach immer auch noch weiterspielen auf hohem Niveau. Irgendwann lässt es dann nach, weil einfach die Synapsen im Kopf nicht mehr so schnell klicken und dann ist es so, mit 60, 65 lässt es dann deutlicher nach. Aber so bis 60 kann man auch professionell noch auf relativ gutem Niveau spielen. Also es gibt sogar den einen oder anderen Spieler, Viktor Kortschneu, der war mal Vize-Weltmeister, der hat sogar noch mit Ende 70 sehr, sehr stark gespielt. Der war auch noch Profi zu der Zeit. Ja. Aber das sind dann eher Ausnahmen.
Ich kenne das ja von den Autoren und Autorinnen, die treffen sich dann zu Stammtischen und trinken mal ein. Das klingt jetzt bei den Schachmenschen nicht irgendwie so richtig gesellig.
Ach doch, doch, doch. Da trinken schon viele. Es gibt auch schöne Freundschaften und das ist nicht alles nur Konkurrenz und Neid oder so. Im Gegenteil, also im Einzelfall ist es auch sehr tiefe Freundschaft. Jetzt nicht unbedingt bei allen, aber das ist wie in anderen Lebensbereichen auch. Einige mögen sich, andere mögen sich nicht. Und da bilden die Schachspieler wirklich keine Ausnahme. Das wäre dann eher so ein Mythos, wenn man das glaubte. Nee, das ist sicherlich nicht so.
Jetzt haben sich, das weiß ich ja, alle drei Nicht-SchachspielerInnen auf dich gefreut. Wie ist es denn bei dir, wenn du dann mit Nicht-SchachspielerInnen dich umgeben musst?
Oh, jetzt in euren Fall zum Beispiel? Ja, da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. So, vielen Dank übrigens, dass ihr mich zu euch genommen habt, als Außerirdischer sozusagen. Ich freue mich auch sonst sehr, wenn ich mit normalen Menschen in Anführungsstrichen zusammenkomme. Das ist ganz schön. So.
Tama und Tobias, ich suche ja immer so die Schnittstellen. Kann ich den Ausdruck benutzen? Wissenschaftsjournalisten?
Wobei es natürlich, also in meinem Fall so ist, dass ich als Filmemacherin mich mit Wissenschaft beschäftigt habe oder mich beschäftige. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes, würde ich sagen, als die Leute, die tatsächlich die Berichterstattung machen, direkt aus der Wissenschaft für Printmedien zum Beispiel. Also in meinem Fall ist das so, dass ich Filme mache, die ja mal halt durchaus auch wirklich tief reingehen in wissenschaftliche Sachverhalte, aber durchaus dann auch sich mit eher populärwissenschaftlichen Themen beschäftigen. Also es geht im Grunde eigentlich darum, ja, Wissenschaft und ich sage jetzt mal Wissenswertes den ZuschauerInnen nahe zu bringen und das eben dann tatsächlich in Formaten, die so ein bisschen lehrreich sind, aber natürlich auch Spaß machen sollen zu gucken.
Also ein Journalist von Hause aus würde ich zustimmen. Ich habe auch sicher mal mich mit Wissenschaft immer mal wieder oder mit Wissenschaftsthemen mich beschäftigt. Die Frechheit, mich Wissenschaftsjournalist zu nennen, die hätte ich in der Tat nicht. Mein kleiner Bruder lustigerweise ist Wissenschaftsjournalist und den unterscheidet von mir, dass er eben auch mal was wirklich Wissenschaftliches, Chemie war das, wenigstens eine Zeit lang studiert hat, während ich in all diesen Bereichen zwar immer extrem neugierig war, aber nie was auf dem Kasten hatte, was für Journalismus nicht schlecht ist, aber so tief in die Themen bin ich nie eingestiegen. Meine Themen als Journalist war immer Politik, Außenpolitik, so spannende Themen oder lustige Themen wie Terrorismus, Rechtsextremismus, internationale Beziehungen. Das war das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe.
Wie wissenschaftlich ist denn der Schachsport jetzt geworden? Stichwort KI.
Ja, es gibt immer so die Annahme, dass Schach so eine Mischung sei aus Wissenschaft, aus Kunst und aus Sport. Das ist nicht so ganz einfach, weil wissenschaftlich ist Schach eigentlich nicht richtig. Man muss natürlich unheimlich viel arbeiten und auch recherchieren, um in der Eröffnung, meistens die Meisterarbeit ist Eröffnungstheorie, nennt man das, so die Eröffnungsvarianten zu pauken und zu analysieren. Mit den Computern ist das auch nochmal alles vielfältiger geworden und jetzt mit der künstlichen Intelligenz ist es wirklich sehr interessant geworden auch. Es gibt ja diese künstliche Intelligenz namens Alpha Zero. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
Mhm.
Die hat quasi an einem Nachmittag ein paar Millionen Mal gegen sich selber gespielt, nur vorher die Schachregeln gelehrt bekommen. Und dann hat sie den Computerschachweltmeister, Stockfish heißt der, in 100 Partien ganz klar geschlagen. Also das ist schon faszinierend. Und was dabei rausgekommen ist, das ist natürlich ein Game Changer. Also es gibt ein Buch, das heißt Game Changer auf Grundlage dieser Partien von Alpha Zero. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass sich der Weltmeister und andere Topspieler von den Partien Alpha Zeros inspirieren lassen. Und es gibt wirklich da in Teilbereichen der Eröffnung, aber auch in der Mittelspielführung so Erkenntnisse, die neu sind. Aber ob das jetzt unbedingt wissenschaftlich ist oder einfach nur technische Möglichkeiten, die erweitert worden sind, das ist eine schwierige Definitionsfrage, finde ich. So.
Wenn ich das vergleiche irgendwie mit dem Sport, in dem ich mich bewege, Fußball, ja. Da gibt es ja auch immer die Diskussion, wie verkopft darf sowas sein, wie viel Datenanalyse, wie viel Wissenschaft steckt dahinter und was ist noch Spiel. Und nun ist Schach ja auch ein Spiel. Also wie sieht man das in der Community? Machen die Computer das Spiel kaputt? Oder bereichern die das? Und also gibt's sowas noch wie Intuition oder ist es alles Empirie? Also wenn ich 1000 Mal geübt habe, dann gewinne ich, und so eine spontane Eingebung gibt's eigentlich nicht.
Doch, die gibt's schon, ganz bestimmt. Und man spielt ja im Sport Schach ja auch gegen Menschen, zum Glück nicht gegen Computer, das sieht dann nicht so gut aus mittlerweile für die Menschen. Und man muss dann einfach Entscheidungen treffen. Die können fehlerhaft sein oder die des Gegners, der Gegnerin, die Entscheidungen können natürlich auch fehlerhaft sein. Und insofern spielt diese Perfektion, wie man sie von KI kennt, auch keine so große Rolle in der praktischen Partie, sondern man muss da, wenn man sich ans Brett setzt, als Großmeisterin oder als Großmeister oder als Spielerin oder Spieler auch dann Entscheidungen treffen. Und die sind natürlich einerseits intuitiv, und aber andererseits auch so rechenbasiert. So. Und da gibt es immer noch viel Raum für Intuition und ja, überhaupt, Schach ist ja ein Spiel mit nahezu unendlichen Möglichkeiten. Also es gibt diesen Vergleich, Helmut Pfleger von der Zeit, der sagt das immer gerne, und es stimmt ja wohl auch, im Schach gibt es mehr Möglichkeiten als Atome im Weltall. Und ja, man wird es nie ganz ergründen können, so wie das Spiel nun wirklich im Ergebnis ausgeht. Also man kann jetzt, es gibt ja beim Schach 32 Spielsteine, 16 auf jeder Seite, und die rechenstärksten Computer, die haben es jetzt geschafft, wahnsinnigerweise alle Positionen, wo nur noch 7 Steine auf dem Brett sind, perfekt zu analysieren. Aber das heißt mit anderen Worten, ob in den nächsten Jahrzehnten überhaupt eine perfekte Analyse von Stellung mit 8 Steinen entstehen könnte, das ist sehr fraglich, weil es ist schon gigantisch, was das für eine Speicherkapazität braucht, um das alles auf Festplatten zu brennen. So, ich habe mal umgerechnet, das wären 100 Computer mit den handelsüblichen Festplattengrößen, auf denen nur diese 7 Steine Endspiele stehen. Aber jetzt wird es, glaube ich, zu fachspezifisch.
Naja, aber was man daran ja schön sehen kann, ist, also ich glaube, deswegen eignet sich ja Schach auch sehr, sehr gut, um anhand dessen eben die Kapazität von KI zu erproben. Ne? Und die künstliche Intelligenz wird ja auch, also die trainiert sich ja selber, das heißt, die braucht im Grunde nur noch die Regeln und kann dann daraus ja etwas Eigenes dann letztlich ja doch entwickeln. Ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass es ja im Grunde eigentlich dann auch diesen Moment gibt, wo der Mensch von der Maschine etwas lernen kann, also beobachtet wird. Wie hat denn die Maschine jetzt eigentlich dieses Spiel gelöst? Wie sind denn die Züge? Also wie können wir tatsächlich die Maschine, die wir irgendwann mal gebaut haben und all diese Bausteine, die wir zusammengesetzt haben, die dann von alleine losgelaufen ist und etwas Eigenes geschaffen hat, können wir daraus wieder etwas zurückbekommen, sozusagen. Das finde ich einen total interessanten Gedanken. Und es gibt ja auch durchaus die Theorie, dass Maschinen in der Lage sein werden in der Zukunft. Und es gibt ja bestimmte Erprobungen da inzwischen auch schon, tatsächlich auch Intuition abzubilden. Also es gab, glaube ich, neben Alpha Zero ja auch Alpha Zero Go, also dieses die eben Go gespielt hat, und Go hat, soweit ich das verstanden habe, ja auch mehr mit Intuition nochmal zu tun als Schach. Da kannst du bestimmt gleich mehr zu sagen. Ich kann da nur nachplappern, was ich dazu irgendwann mal gelesen habe, aber ich fand den Gedanken eigentlich super spannend, dass halt eine Maschine durchaus auch in der Lage sein kann, Intuition irgendwann abzubilden, und dass das halt etwas ist, was auch stärker werden wird, je leistungsfähiger Maschinen werden. Mhm.
Ja, also ganz genau. Also das ist auch wirklich faszinierend, aber zum Go kann ich nicht viel sagen, also da kann ich nicht kompetent Auskunft geben. Ich weiß zwar, wie man spielt, ich spiele es auch ab und zu selber, aber ich bin da wirklich kein Kenner. Aber ich weiß natürlich nur, dass diese Entwicklung, die beim Schach schon in den Nullerjahren eingesetzt hat, dass die Computer dem Menschen, den besten menschlichen Spielern überlegen wurden, beim Go verzögert stattfand. Also weil Go halt dann doch noch zu komplex ist für Computersysteme im Vergleich zu Schach. Oder noch komplexer, besser gesagt, hat das da später eingesetzt. Mit AlphaGo war das, glaube ich, ne? Auch diese Google-Tochter, ne? Ja, genau. Ja. Genau, aber.
Also die Frage ist doch eigentlich, ob also wie kreativ ist denn Schach? Also und in Bezug auf KI, wie sehr kann eine künstliche Intelligenz tatsächlich Kreativität entwickeln? Also wirklich eine Schaffenskraft und etwas Neues darstellen. Also du hast gerade gesagt, es gibt diese unendlichen Kombinationsmöglichkeiten im Schach und es braucht, glaube ich, dann eine gewisse Kreativität, um halt zu Problemlösungen zu kommen, also um dann den Weg zu finden, der jetzt für dieses Spiel der beste Weg ist. Aber ja, wie ist das aus deiner Sicht? Muss man kreativ sein, um Schach spielen zu können?
Ja, ganz bestimmt. Das wäre eine schöne Eigenschaft, wenn man das hätte. Es gibt wirklich Spieler und Spielerinnen, die sind sehr kreativ und andere, die sind es weniger. Und das macht dann manchmal auch den Unterschied aus. Also gerade wenn es darum geht, dass man Schach gut spielt, da braucht es natürlich Kreativität, aber nicht nur. Es braucht auch andere Eigenschaften. Zum Beispiel, dass man ganz stumpf sich hinsetzt, sich konzentriert und rechnet und sagt, jetzt gehe ich das mal Zug für Zug durch und versuche wirklich ganz präzise zu rechnen. Das ist nämlich auch eine sehr wichtige Eigenschaft beim Schach, um das erfolgreich zu spielen. Und das können wieder andere besser. Man braucht beides. Man braucht diese Präzision im Rechnen, diese Konzentrationsfähigkeit und man braucht auch die Kreativität, dass man so Bilder und Ideen vor Augen hat, die man dann versucht zu erreichen. Wenn eins von beiden fehlt, dann kann man schon, meines Erachtens, hat man schwer in die Weltklasse vorzurücken. So.
Würdest du das als Talent beschreiben? Ist das Talent oder ist das richtig gut trainiertes und ausgeführtes Handwerk?
Also ich würde das als Talent bezeichnen, wenn man so den Blick für etwas entwickelt, sei es zum Beispiel beim Schach. So, ich arbeite manchmal auch mit Jüngeren, mit Kindern zusammen und da sieht man ganz klar, die haben das Spiel gleichzeitig gelernt und andere haben für dieses Spiel jetzt einen schnelleren Zugang und da ist dann schon ein gewisses Talent da und dann braucht es natürlich auch Handwerk. Ja, also es ist beides so. Und es ist auch eine Kunst, denke ich. Also es ist schwer zu definieren, was Schach eigentlich ist. Es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Es ist ein Spiel, es ist eine Kunst, es ist ein harter Wettkampfsport. So würde ich das sagen. Ja.
Die fast schon philosophische Frage ist ja, ob man irgendetwas mit Begeisterung so weit zum Handwerk bringen kann, völlig ohne Talent, weil die erste Freude kommt ja daran, dass das Spiel, also dass man das Gefühl hat, man kann das durchdringen. Also das gilt, glaube ich, für Golf wie für Schach und viele andere Dinge im Leben. Es braucht so eine Anfangsbegeisterung und die ist auch davon gestützt von dem Gefühl, ich kann das, ich bin da einigermaßen gut drin und das gibt ja das Talent vor, wenn man etwas nie vorher ausprobiert hat. Und der nächste Level oder der beste Level wird aber bei allem Talent nie erreicht werden, ohne die nötige Arbeit oder das klassische Handwerk.
Ja, ist das eine Frage an mich?
Das ist eine These.
Okay.
mit einem Halbfragezeichen da am Ende.
Okay. Also ich kann das, ich würde diese These total unterstreichen, unterstützen. Aber das ist ja nicht nur beim Schach so. Ich nehme an, das ist beim Fußball auch so. Also es heißt ja doch nicht von ungefähr immer so, Fleiß schlägt Talent oder so. Und in der Schriftstellerei, Tamar wird es, glaube ich, auch so sein, wenn man unheimlich.
Ja, wobei ich, also ja. Fußball ist vielleicht eine Ausnahme. Also vielleicht ist es auch Quatsch, weil ich, aber warum ist Fußball Volkssport Nummer eins? Weil es eine der wenigen Tätigkeiten ist, bei denen ich auch nach eigener Wahrnehmung jedes Wochenende auf der Wiese das Gefühl habe, Millionen Menschen können mit unfassbarer Begeisterung Fußball spielen, ohne auch nur den Hauch von Talent zu haben. Und das gar nicht zu können und trotzdem haben sie Spaß daran und wissen hinterher am Fernseher, was der Profi hätte anders machen sollen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Tätigkeiten im Leben, wo man diesen Schritt gar nicht erreicht. Also Beispiel Golf. Wenn da jeder Schlag daneben geht, werde ich da nie Spaß dran haben. Wenn ich beim Schreiben merke, das funktioniert alles nicht, meine Texte gefallen niemandem, mir fällt nichts ein, ich kann nicht mit Pointe texten und so weiter und so fort, dann lasse ich das, glaube ich, sein. So, und vielleicht ist Fußball eine der wenigen Ausnahmebetätigungen, die völlig unabhängig ist von Expertise und Talent. Aber vielleicht ist es auch Quatsch, was ich gerade sage, und euch fallen drei andere Beispiele dafür ein. Meiner Wahrnehmung nach ist es in den meisten Fällen so, dass das, was man überhaupt nicht kann, macht einem auch gar keinen Spaß.
Das hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt, aber ich finde es auf der anderen Seite ein ganz wunderschönes Beispiel, das du gerade gebracht hast, dass so viele Menschen einfach so gerne Fußball spielen, obwohl sie es nicht besonders gut können. Und ich glaube aber, dass es beim Schreiben ähnlich ist. Also vielleicht muss man unterscheiden zwischen tatsächlich dem, was man gerne tut, einfach um sich und seinem Leben irgendwie einen Ausdruck zu geben, und dem, was man tatsächlich mit einer Ernsthaftigkeit betreibt, die in die Richtung geht, dass man damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte. Und beim Schreiben zum Beispiel ist es, also spätestens seit den Zeiten des Internets, ja so, dass jeder schreiben kann, was er will und wie viel er will. Und das ganze Internet ist voll mit Texten von Menschen, die genau dieses Outlet halt eben nutzen, sich zu äußern zu allen möglichen Themen, aber durchaus auch mit dem Versuch, irgendwie literarische Texte zu produzieren. Und das ist insofern dann ja auch total okay. Das muss ja auch keiner lesen, wenn er nicht will. Ist aber nochmal was anderes, als tatsächlich mit einer Ernsthaftigkeit ein Buch schreiben, das auch publiziert werden soll, oder das halt eben dann tatsächlich auch also sich an eine Leserschaft richtet. Und vielleicht ist es beim Fußballspielen dann ähnlich. Wer dann eben tatsächlich ein gewisses Niveau erreichen will, der braucht, glaube ich, die Kombination aus Talent und Handwerk. Und das gilt für Fußball wahrscheinlich ähnlich wie fürs Schreiben. Beim Schreiben geht es überhaupt nicht ohne Handwerk, absolut nicht. Aber es geht, glaube ich, auch nicht ohne Talent.
Ja, vielleicht ist es so, es gibt Dinge, die kann man mit Begeisterung machen, obwohl man sie objektiv betrachtet vielleicht gar nicht so gut kann, wenn man das halt nicht merkt. Und da gebe ich dir jetzt komplett recht, beim Schreiben ist es auch so. Natürlich kann jeder vor sich hin bloggen oder auch malen oder künstlerisch tätig sein, einfach aus Spaß und der Freude. Und es gibt bestimmte Tätigkeiten, mein Golfbeispiel fällt mir da immer ein, da schließt sich das aus, weil die Frustmomente einfach nicht zu überspielen sind. Also gut, vielleicht gibt's auch Leute, die Spaß dann haben, ein paar fünf Kurs oder ein paar fünf Loch immer mit 20 Schlägen zu spielen, und das macht denen gar nichts aus. Da ist es aber dann so, dass dann relativ wenig Leute Lust haben, dabei mitzumachen. Und vielleicht ist beim Schach ähnlich, wenn ich jede Aber ich weiß nicht, ich habe als Kind mit meinem Vater ab und zu Schach gespielt, und es hat ab und zu Spaß gemacht, aber da ich meistens verloren habe, hat mir der Antrieb gefehlt. Oder es hat mir dann eben trotz beim Verlieren der Ehrgeiz, dann doch gewinnen zu wollen, war nicht groß genug, um so weit zu gehen, mich da reinzufuchsen. Mhm. Und ich glaube, da ist jeder Mensch bei jedem Thema ein bisschen anders, in welchem Bereich überwindet man die Starthürde und in welchem nicht. Wie schwer darf ein Computerspiel am Anfang sein, dass ich es über die Schwelle hinaus weiterspiele? Oder wann ist der Moment, wo ich sage, ist mir zu kompliziert, ich wollte es nicht studieren, soll jemand anders spielen?
Vielleicht ist es auch so, dass das Handwerk auch sich sehr viel leichter erlernen lässt, wenn das Talent da ist, ne? Also und auch da aber kann das natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis man dann an einen Punkt gekommen ist, wo man sagt, so, das ist jetzt tatsächlich auf einem Niveau, dass ich damit rausgehen kann in die Welt. Dennoch, also das, was man gerne tut, das lernt man ja auch schnell in der Regel und da geht das, glaube ich, Hand in Hand.
Ich mach's jetzt platt, Schachmatt. Zweiter Teil, eben fiel schon mal irgendwo der Begriff oder das Wort Welt. Über Gott und die Welt reden wir heute insbesondere. Und als erstes jetzt mal über Sehnsuchtsorte. Da sind wir in der großen weiten Welt. Tama, in den Niederlanden geboren und aufgewachsen. In Köln-Ehrenfeld. Achtung, in der nächsten Ausgabe ist der großartige Max Anners zu Gast. Auch so ein Ehrenfelder mit ganzem Herzen. Der ist jetzt ganz woanders. Du bist jetzt im hohen Norden heimisch geworden. Warum?
Also erstmal muss ich korrigieren. Ich bin nicht in den Niederlanden geboren, aber bin Niederländerin und bin auch tatsächlich dort aufgewachsen, aber geboren dann doch in Göttingen irgendwie. Da, weil meine Eltern zu der Zeit gerade da waren. Aber genau, also in den Niederlanden aufgewachsen und dann hier und dort überall mal gewesen und eben dann auch längere Zeit in Köln. Und dann hat es tatsächlich mich irgendwann wieder in den hohen Norden verschlagen, weil das einfach eine Gegend ist, wo ich mich immer sehr zu Hause gefühlt habe. Und tatsächlich auch, also wenn man jetzt sich so die Mentalität anguckt, dann sind die Norddeutschen ja mit den Niederländern durchaus auch so ganz gut auf einer Linie. Also ich fühle mich hier immer sehr, sehr, sehr wohl und sehr verstanden. Also was nicht halt heißt, dass ich mich in Köln nicht verstanden gefühlt habe. Das Norddeutsche ist tatsächlich ein bisschen in mir drin.
Darf man fragen, wo ungefähr du im Norden gerade lebst?
Ja, ich lebe in, es ist in der Nähe von Lüneburg. Ich weiß nicht, ob das Wendland euch was sagt.
Mhm. Kastortransporte.
Ganz genau. Es ist aber sehr, sehr schön hier, muss man sagen. Ich lebe in genau an der Grenze zwischen Lüneburger Land und Wendland. Ein Dorf weiter ist Wendland. In einem kleinen Ort namens Baskamp. Es hat ungefähr 900 Einwohner und ist sehr, sehr schön. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich Weizenfelder und Pferde.
Oh.
Geht denn der gebürtige Bremer Martin mit? Sind die Bremer wie die Holländer?
Da bin ich auch überfragt. Das kann natürlich sein, so. Aber ich mag die Norddeutschen auch und die Niederländer mag ich auch eigentlich im Großen und Ganzen. Ich habe auch ein paar Lieblingsinseln, sowohl westfriesische als auch ostfriesische. Und ich lebe ja nun auch in der Nähe von Bremen immer noch und fühle mich da auch ganz wohl. Also da würde ich dann doch mitgehen, ja.
Tobias, Lieblingsinsel?
Kann man Puerto Rico als Insel bezeichnen? Ja, ich glaube schon. Also ist weit weg von Norddeutschland.
Wow.
Mit dem großen Vorteil des Wetters und wenn du mich nach einer Lieblingsinsel fragst, ist das mein erster Einfall gewesen.
Ach Tama, wie komme ich jetzt darauf? Wahrscheinlich aufgrund dieses Satzes. Pellworm ist die kleine reizlose Schwester von Sylt. Pellworm ist wie ein schwarzes Loch, das alle Impulse von außen verschluckt und umwandelt in ein Nichts aus Deich und Himmel. Aber die Fischbrötchen sind gut.
Ja, und das klingt jetzt, genau, das ist tatsächlich aus meinem Buch, Die Ewigkeit ist ein guter Ort. Und da muss ich dann gleich mal so ein Disclaimer dazu setzen, weil das klingt, als würde ich Pellworm abstrafen für große Langweiligkeit. Und das ist gar nicht so. Ich bin tatsächlich dort häufig gewesen und mag die Insel sehr. Aber in der Tat, also es gibt sehr viel Himmel, sehr viel Deich, viele Schafe, aber in der Tat auch sehr leckere Fischbrötchen. Und es gibt Momente im Leben, da ist das genau das Richtige. Und immer wenn ich das Gefühl hatte, das brauche ich mal wieder, bin ich dort gewesen und habe Fischbrötchen gegessen und auf dem Deich gesessen. Mich sehr wohl gefühlt.
Dann lege ich euch allen jetzt schon mal Ausgabe 84 ans Herz. Da ist nämlich der einzige Inselpolizist von Pellworm dabei, Markus Stephan. Der hat dann auch Co-Autor bei Pellworm-Krimis gemacht. Und die großartige und einzigartige Romy Hausmann ist dabei. Und die sagt zum Beispiel, nicht die Bücher stehen immer im Mittelpunkt, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. So, und Achtung, was eine Überleitung. Martin, ahnst du es schon? Denn bei Damen an die Macht,
ja,
da geht es ja nicht nur um Geschichten aus der Welt des Schachs, sondern eben auch um die Menschen, die dahinter stehen.
Genau, ja.
Und jetzt bist du dran und darfst lang und ausführlich über dein Buch erzählen, ohne dass wir nachher F7 und A3 im Kopf haben.
Okay, Damen an die Macht ist eine Kolumnensammlung. Ich schreibe ja auch Schachkolumnen für Zeitungen, für den Tagesspiegel in diesem Fall und den Weserkurier. Und diese Kolumnen bestehen einerseits aus einer Geschichte, die erscheinen übrigens wöchentlich, die Kolumnen, und andererseits aus einem kleinen Rätsel. Und das ist dann immer so miteinander verquickt. Und ja, diese Geschichten sind höchst unterschiedlich. Sie haben mal sehr mit, wie sagtest du eben, F7 und D6 zu tun. Aber sie haben auch mal mit ganz anderen Welten außerhalb des Schachs zu tun. Und dann wird irgendwann der Bogen gespannt zum Schach. Den muss es natürlich dann immer geben. Und zum Schach und seinen sehr interessanten Persönlichkeiten. So, das ist mir immer ganz wichtig. Also ich denke immer, dass es so vielfältig und divers. Man kann wirklich sehr viel über Schach schreiben und muss nicht immer über irgendwelche Turniergewinner und Gewinnerinnen schreiben, sondern man kann auch manchmal über solche Randbeobachtungen schreiben, die vielleicht viel interessanter sein können. So. Und ja, das ist jetzt gerade erschienen. Ich wurde letzthin darauf angesprochen bei der Endrunde der Bundesliga im Bremer Weserstadion, dass das ja wohl ein Buch über Frauenschach war. Nein. Und dann habe der Entsprechende das zur Seite gelegt. Also so, und es ist natürlich erstens so, der Begriff Frauenschach ist schon sehr problematisch, spielt aber eine gewisse Rolle in der Schachwelt, weil es gibt, obwohl es eigentlich keine biologischen Unterschiede von Relevanz gibt, zum Beispiel wie beim Fußball, weil die Männer mehr Muskelmasse haben, ist es sinnvoll, dass man Frauen und Männer getrennt Fußball spielen lässt, wie in anderen Körpersportarten auch. Aber beim Schach gibt es eigentlich keine logisch schlüssige Erklärung dafür, dass es und das unterschieden wird zwischen Männer- und Frauenschach. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich, dass das Buch keines ist über Frauenschach, sondern dass natürlich viele Frauen auch vorkommen. Viele spannende Frauen. Und aber irgendwie sind sie dennoch im Verhältnis zu den Männern, die da zum Zug kommen, etwas unterrepräsentiert. Was einfach daran liegt, weil im Vergleich viel mehr Männer Schach spielen als Frauen. Also es gibt im Deutschen Schachbund nur 7% oder 6-7% weibliche Mitglieder. Und das, das ist auch so ähnlich in den restlichen Teilen der Welt. Das ändert sich aber gerade glücklicherweise ein bisschen, aber sehr langsam. Das hat natürlich vielfältige Gründe, soziokulturelle Gründe und so weiter. Aber es, wie gesagt, es ändert sich nicht zuletzt durch die von Tama vorhin schon erwähnte wunderbare Serie Damen Gambit und durch die vielfachen Bemühungen der vielen Schulschach-AGs. So, da spielen halt auch viele Mädchen mit und ich hoffe sehr, dass sich das dann mehr und mehr im Laufe der nächsten Jahrzehnte angleicht. Damen an die Macht heißt das Buch, kann ich vielleicht auch noch mal kurz erklären, ist jetzt nicht so aktuell der Titel wegen des furchtbaren russischen Angriffskrieges, sondern und anderer seltsamer männlicher Gestalten, die so regieren, sondern der Titel stand schon sehr lange fest und ist eine Überschrift in dem Buch, die heißt Damen an die Macht. Und da geht's halt unter anderem darum, wie die Dame, die ja die dominante Figur ist auf dem Schachbrett, die Dame ist, hat am meisten Power, hat am meisten Möglichkeiten, wie das dazu kam. Das ist nämlich schon 500 Jahre alt. Vorher gab es gar keine Dame im Schach. Das ist quasi so eine Erfindung aus der Zeit, die auch ein reales Vorbild gehabt hat wahrscheinlich. Eine Königin, eine spanische Königin war da wahrscheinlich Vorbild. Und andererseits Studien, die belegen, dass je mehr Frauen an demokratischen Prozessen beteiligt sind, desto größer die Chancen sind auf Frieden, um es mal so einfach herunterzubrechen. Und insofern ist das, erschließt sich der Titel nicht sofort. So, und ich weiß auch gar nicht genau, warum das so heißt, aber wir haben das jedenfalls dann so gemeinsam mit dem Verlag entschieden, dass es ganz gut in die Zeit passt.
Ich finde den Titel großartig. Also der hat mich getriggert, insofern, weil du sagtest, ist basiert auf einer Kolumnensammlung. Ich habe auch mal ein Buch veröffentlicht, das auf einer Kolumnensammlung basierte. Das heißt Die kleine Chefin. Da ging es darum, wie sich unser Familienleben, mein Leben als Mann und Vater dadurch verändert hat, dass unsere erste Tochter geboren ist. Und wir haben dann als nächstes noch weibliche Zwillinge bekommen. Das heißt, ich habe drei Mädchen. Und wenn ein Buch Damen an die Macht heißt, dann denke ich einfach an zu Hause. Also der zweite Teil des Buches könnte heißen, wenn es ihn gäbe, Damen an der Macht. Das ist die Zustandsbeschreibung in meinem Haushalt, was ich tatsächlich total faszinierend finde, mit drei Teenager-Mädchen, die auf, wie man immer so hässlich sagt, starke Frauen Wert legen. Den Begriff will ich mir gar nicht zu eigen machen, aber die da total hinterher sind, die jede Entwicklung in Afghanistan verfolgen, wie es da Mädchen und Frauen geht, wenn der Westen abzieht und so weiter. Deswegen, ich fand den Titel wirklich gut und habe die Zweideutigkeit mir eingebildet, sofort verstanden zu haben.
Na, das ist doch toll.
Mich hat der Titel auch sofort angesprochen und ich habe auch komischerweise sofort so eine Mehrschichtigkeit darin gesehen, denn für mich hat es tatsächlich ich habe sofort ein Interesse an dem Buch verspürt, weil ich mich gefragt habe, ja stimmt, wie ist das denn eigentlich tatsächlich im Schach? Ist es im Schach ähnlich wie in anderen Teilen der Gesellschaft, dass eben alte Strukturen langsam anfangen aufzubrechen, dass wir es zu tun haben mit einer neuen Strömung möglicherweise und eben damit, dass Frauen auch im Schach zu ihrem Recht kommen. Und wie gesagt, also du hattest die Serie ja auch jetzt gerade schon mal angesprochen, die hat natürlich dafür gesorgt, dass Frauen im Schach einfach eine größere Sichtbarkeit bekommen haben, aber ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass Schach nie an mich herangetragen worden ist. Also es hat nie sich jemand hingesetzt und gesagt, ich bringe dir jetzt mal Schach bei und das solltest du jetzt mal lernen, das ist ein interessantes Spiel, mach das doch mal. Und ich komme aus einem Bildungshaushalt, wo das durchaus hätte sein können. Also dementsprechend, ja, finde ich das total super. Und ich mag auch sehr, dass es Damen an die Macht heißt und nicht Damen an der Macht. Das ist eine sehr schöne Aufforderung.
Ja, dankeschön. Ja, ich kann das auch bestätigen aus meinem Umfeld. Es ist, glaube ich, auch schwieriger, gerade in den Zeiten, wo ich aufgewachsen bin und auch davor, wenn man sich mal versucht, hineinzuversetzen, was ja für einen Mann nicht so ganz leicht ist, aber ein Versuch ist es ja wert, was es macht. Ich könnte zum Beispiel von mir aus sagen, ich habe gar keinen Bock, irgendwie eine Lehre zu machen und mein Studium habe ich auch genossen, aber dann irgendwann abgebrochen, weil das alles andere interessanter war. Ich werde jetzt mal Schachspieler. So, das kann man als Mann vielleicht so als rollenstereotypisch jetzt argumentiert, kann man sich leider viel eher erlauben oder konnte man sich als Frau, als Frau. Und insofern ist das sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass es einfach da diese Rollenbilder gibt, die auch im Schach eine Rolle spielen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss auch dazu sagen, dass es historisch begründet ist, auch im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts durften Frauen gar nicht im Schachverein Mitglied sein. So, dass und dann hinterher wurden sie dann da geduldet und belächelt und so weiter. Also dass die Startschwierigkeiten für Frauen, so eine Sache zu machen, waren wie in anderen Bereichen übrigens auch. Ich kann mir das vorstellen, dass auch in der Schriftstellerei ähnlich war. Mittlerweile hat sich das ja auch geändert, aber so, es gab ja auch Jahrzehnte, in denen es dominant war, in denen die Romanautoren eigentlich überwiegend, sag ich jetzt mal, zu 90% männlich waren. So, und ein ähnliches Bild herrscht immer noch im Schach vor. Mhm. Und die Literatur ist ja vielleicht schon ein bisschen weiter.
Ja, ja. Wobei man ja auch sagen muss, also wenn du, weil du gerade sagtest, zu 90% waren Autoren männlich, dann bezieht sich das ja auf die Wahrnehmung und auf das, was du sozusagen wahrgenommen hast, was wir alle in der Gesellschaft wahrgenommen haben. Das heißt ja nicht, dass es diese schreibenden Frauen nicht gegeben hat, sondern das heißt halt eben, dass wir seit Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich eben einen Kanon haben, der sich immer wieder reproduziert und in dem immer die gleichen Autoren tatsächlich als stilbildend, als die hohe Literatur, die es zu lesen gilt, nach vorne gebracht werden. Und das sind einfach in der Regel immer Männer gewesen, obwohl es ausreichend Frauen gab, die fantastische Literatur geschrieben haben und die tatsächlich einfach nie Eingang gefunden haben im Kanon. Und da gibt es ja jetzt auch wirklich sehr interessante Möglichkeiten, um das tatsächlich jetzt aufzuarbeiten und um zu gucken, dass wir da vielleicht auch eine Veränderung reinkriegen, dass der Kanon sich mal verändert und dass man halt eben nicht nur Goethe liest, sondern vielleicht auch mal Christa Wolf in der Schule.
Mhm. Zumal der Markt sich ja bereits verändert hat. Also der Buchmarkt ist ja weiblich. Also ich habe mich neulich mit meinem Ex-Lektor darüber unterhalten, dass ein Großteil der Romane zum Beispiel halt von Frauen gekauft wird und eben nicht von Männern, was logischerweise auch Auswirkungen hat darauf, welche Bücher erfolgreich sind und dass eben auch die Wahrnehmung von Frauen als erfolgreichen Autorinnen ja heute eine ganz andere ist als vielleicht zu der Zeit, die du gerade angesprochen hast. Also wenn ich, auch wenn man in eine beliebige Buchhandlung geht, das ist schon ein Widerspruch zu dem, was, also ich hatte Deutsch-Leistungskurs, was würde ich auch unterstreichen, jetzt gefühlt, dass 90% der Literatur, die wir gelesen haben, von Männern geschrieben war. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, hat mich nicht gestört, ist aber ein kompletter Widerspruch zu dem, wenn man heute durch die Regale geht und guckt, welche Bücher werden von wem geschrieben und welche werden von wem gekauft. Das ist schon interessant.
Ja.
Und ich fand Goethe fürchterlich.
Ja, eben. Genau. Also ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen zu sagen, ich habe in meiner Schulzeit 100% Männer gelesen also eben vorgesetzt bekommen. Ne? Und in der Tat, das ist ja total gut, dass es in den letzten Jahren da Stimmen gibt, die immer lauter werden und dass Frauen mehr Raum bekommen. Ich glaube trotzdem, dass da noch ein Weg zu gehen ist. Und freue mich aber total darüber, dass es einfach sich da ein bisschen angleicht, weil es ist genauso, wie du sagst. Also es gibt natürlich auch viele Männer, die lesen, aber in der Tat hat man sehr, sehr viele Jahre lang Bücher auf den Markt geworfen, die von Frauen gelesen wurden und von Männern geschrieben. Und da stimmt doch irgendwie was nicht, weil es geht natürlich auch ganz viel um Repräsentanz. Und es geht ja darum, dass Literatur ja auch die Welt abbilden soll und etwas sagen kann über die Verfasstheit unserer Welt. Und wenn die Perspektive da derart eingeschränkt ist, dass immer nur die gleiche Sichtweise sozusagen reproduziert wird, dann sind wir halt eben tatsächlich weiter entfernt von einer gleichberechtigten und demokratischen Gesellschaft. Das ja, ist halt was, wofür wir echt kämpfen können. Und mit Literatur geht das. Und das finde ich super.
Also mein Sohn musste jetzt noch Wojciech lesen, wo ich sage, okay, kann ich erklären, weil der auf dem Georg-Büchner-Gymnasium ist. Aber ansonsten braucht das doch wirklich kein Mensch mehr.
Wobei das natürlich immer die große Debatte ist und die ist natürlich, muss man, wenn man fair ist, auch komplett subjektiv. Es gibt Bücher, die hat man selber früher als Quälerei empfunden, also Goethes Wahlverwandtschaften zum Beispiel, kann ich nicht verstehen, dass man sowas liest. Also da war, glaube ich, die Infinitesimalrechnung in der 11. Klasse spannender. Und zugleich gibt es halt bestimmt auch Leute, die das super fanden. Und was wir jetzt für den Kanon für wichtig halten oder nicht, das ist so individuell und so unterschiedlich. Ich habe in der Schulzeit großartige Bücher gelesen, die ich ohne die Schulzeit und diesen offiziellen Kanon nie gelesen hätte im Leben danach, wo ich bis heute dankbar bin. Und ich habe auch schlechte Bücher gelesen in der Schulzeit, also für mich schlechte Bücher. Und Frau und Mann hat da gar nicht so eine Rolle gespielt als Autor. Ich habe auch ganz traumatische Literaturerfahrung mit einem Buch von einer Frau gehabt als Jugendlicher. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass man sich einfach ehrlich eingestehen muss, dass zu Gleichberechtigung eben auch gehört, anzuerkennen, dass Frauen und Männer, also nicht alle Frauen und alle Männer, aber Frauen und Männer unterschiedlich ticken, dieselben Dinge vielleicht anders sehen, anders wahrnehmen. Und deswegen ist für mich auch ganz logisch, dass es Männern wahrscheinlich viel leichter fällt, für Männer zu schreiben, in Anführungsstrichen, und Frauen für Frauen. Es gibt Leute, die können beides und es gibt auch Leser, die können beides. Aber so mal grundsätzlich würde ich mir einbilden, dass es bei vielen Dingen oder bei vielen Themen auch so ist, dass es ein Mann schreibt ein Buch anders als eine Frau, selbst wenn es um dasselbe Thema geht. Und das ist ja das Spannende gerade daran. Also wenn wir alle total gleich wären, wäre es ja langweilig.
Ja, also ich würde das nicht so unterschreiben. Also natürlich schreibt jede Schriftstellerin, jeder unterscheidet sich in der Art und Weise, wie geschrieben wird, ja. Das ist klar. Ich würde nicht sagen, dass es eine grundsätzliche Art gibt, wie Frauen schreiben und wie Männer schreiben. Ich finde es nur wichtig, das nochmal zu sagen, dass es mir eben darum geht, dass eben unterschiedliche Perspektiven gesehen werden und eben nicht nur von Frauen für Frauen. Also ich wüsste gar nicht, wie das geht. Also wie schreibt man denn ein Buch für Frauen oder wie schreibt ein Mann ein Buch für Männer? Also das Konzept erschließt sich mir gar nicht, sondern wenn wir schreiben, dann schreiben wir doch für die Menschen, die es lesen wollen, unabhängig tatsächlich davon, wie sie sich identifizieren. Und da glaube ich aber, dass es heute eben dass Frauen eine größere Möglichkeit haben, ihre Perspektiven auch sichtbar zu machen. Und das sollte sich aber nicht nur an Frauen richten, sondern das sollte sich tatsächlich auch im Grunde an die gesamte Gesellschaft richten, weil es ist doch auch wichtig, dass auch Männer sich ein Bild davon machen, wie eine weibliche Perspektive auf die Welt aussieht.
Was ich meinte, und das kannst du natürlich als Romanautorin viel besser beurteilen als ich jetzt in dem Fall, aber ich glaube einfach, dass es schon mit der Auswahl der Protagonisten beginnt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde endlich den großen Roman schreiben, den ich mir seit Jahren vorgenommen habe und den ich auch morgen anfange, mir fällt es viel leichter, als Hauptperson jemanden zu wählen, der ein Mann ist. Und ich würde mir, müsste mich sehr viel mehr anstrengen, zu überlegen, wie würde ich das Buch oder die Geschichte bauen, wenn die Protagonistin eine Frau wäre. Weil man sich vielleicht besser reinversetzen kann. So meinte ich das. Ich meinte jetzt nicht so, dass Männer für Männer schreiben und Frauen für Frauen. Das ist ja definitiv nicht so. Aber die Zahl der männlichen Protagonisten ist ja auch höher, glaube ich, wenn man durch die Literatur geht. Dadurch, dass einfach, also in diesem Kanon, von dem wir sprachen, weil eben die meisten Bücher in diesem Kanon von Männern sind. Und das gäbe ein anderes Bild, wenn das mehr aufgebrochen wäre.
Das stimmt, das ist richtig. Würdest du denn auch, also das, heißt das, dass wenn du dir aussuchst, was du lesen willst, dass du dann tatsächlich auch eher zu Büchern greifst mit männlichen Protagonisten?
Ja, interessante Frage. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, von männlichen Schriftstellern, hätte ich Nein gesagt, weil sich die Bücher, die ich so letzter Zeit viel gelesen habe oder gelesen habe, da waren auch viele weibliche Autorinnen darunter. Interessanterweise, ich habe es Christian neulich erzählt, als wir uns getroffen haben, eine Krimiserie, die in den 20er Jahren in Wien spielt, 1990er und 1920er Jahren in Wien spielt, wo der Protagonist ein männlicher Kommissar ist und der Autor, denkt man, auch ein Mann ist, Alex Beer. Und dann habe ich nachgelesen und festgestellt, dass die Autorin eine Frau ist. Und dieses Pseudonym, das sie sich ausgesucht hat für die Veröffentlichung der Romane, eben das in Anführungsstrichen verschleiert, was sicher nicht bewusst war. Aber ich hätte, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, hat diese Bücher eine Frau geschrieben oder hat ein Mann geschrieben, hätte ich gesagt, die Bücher sind von einem Mann und sie waren von einer Frau. So, weswegen dass das nochmal unterstreicht, dass ich vorhin nicht sagen wollte, dass man das am Stil erkennen kann, sondern dass also in den Krimis wird richtig brutal gemordet und wie gesagt, die meisten Hauptpersonen sind Männer, deshalb hätte man klassischerweise gesagt, vermutlich hat ein Mann geschrieben, war aber nicht so.
Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man Romanautor oder Romanautorin ist, dass es auch ganz spannend sein kann, sich bewusst und auch förderlich sein kann für die Qualität des Buches, des Werkes, wenn man sich bewusst versucht, in etwas hineinzuversetzen, mit dem man gar nichts zu tun hat. Also das ist muss jetzt nicht unbedingt das andere Geschlecht sein, kann es, aber ich denke zum Beispiel an ein Buch von Peter Stamm, das ist ein Schweizer Schriftsteller, der hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Ungefähre Landschaften. Und das hat er aus der Perspektive einer Frau geschrieben. Und das war so brillant, fand ich. und so bemerkenswert in dem Zusammenhang. Das wäre ihm vielleicht nicht so gelungen. Er hat auch viele Bücher aus männlicher Perspektive geschrieben, die fand ich nicht so toll. Vielleicht ist das für die Sache auch förderlich, wenn man versucht, mit all seiner Kraft und Empathie sich versucht, in etwas hineinzuversetzen, was einem eigentlich völlig fremd ist oder ziemlich fremd ist. So, das vielleicht mal als Idee, als These sozusagen.
Na, ich würde fast sagen, dass im Grunde doch das Schreiben nichts anderes ist. Also, oder das fiktionale Schreiben ist ja eigentlich wenn ich charakterisieren müsste, was diese Arbeit ausmacht, dann bedeutet das mich hineinversetzen in Figuren, die nicht so handeln, wie ich handeln würde, Handlungen, die mir jetzt nicht passiert sind, ich schmeiße die in irgendeine Situation rein, in die sie Geschichten erleben, die ich so nicht erlebt habe. Das ist ja alles etwas, was mir an sich also ich lebe ja verschiedene Leben sozusagen dann und das ist ja genau das, was du beschreibst, eigentlich das Hineinversetzen in eine andere Identität, um einfach auch tatsächlich zu gucken, wie kann denn eine solche Identität aussehen. Also das ist ja auch das Spannende daran. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht, also ich bin jetzt vielleicht insofern kein gutes Beispiel, weil mein Roman tatsächlich eine Protagonistin zur Hauptfigur hat, aber es tauchen natürlich noch viele andere Figuren auf, da sind auch männliche dabei, das habe ich mir also angemaßt und da hat es für mich so im Entwerfen der Figuren keinen Unterschied gemacht, ob es männliche Figuren sind oder weibliche Figuren, sondern es ging darum, eben unterschiedliche Charaktere zu erschaffen, die eben ja sich von mir unterscheiden und die anders handeln als ich. Und entsprechend lag darin eigentlich die Schwierigkeit und nicht, oh, das ist jetzt ein Mann. Ich weiß eigentlich ja gar nicht, wie das ist, ein Mann zu sein, weil ich selber bin eine Frau. Also das stand für mich nicht im Vordergrund.
Wir haben gehört, dass tatsächlich sowohl Tobias Kaufmann als auch Tamar Nord gesagt hat, Damen an die Macht ist ein toller Titel. Jetzt fragen wir gleich mal Tamar Nord, wie sie denn den Titel ans Licht findet. Der ein oder andere oder die ein oder andere liest ja auch dann tatsächlich mal die Shownotes und denkt, hä, was redet der da? Sprenger spricht, was sagt der da mit ans Licht? Wie, bitteschön, Tamar, bin ich jetzt ans Licht gekommen?
ja, wie bist du ans Licht gekommen? Also ich nehme an, dass du in einer tiefgehenden Internetrecherche herausgefunden hast, dass der Arbeitstitel meines Buches ans Licht hieß. Denn inzwischen heißt das Buch ja anders. Also erschienen ist es als Die Ewigkeit ist ein guter Ort bei Kindler. Und in der Tat war aber sehr, sehr lange der Arbeitstitel ans Licht. Also das war der Titel, mit dem ich sozusagen ganz viel gearbeitet habe. Alle meine Dokumente hießen so, die Ordner auf meinem Rechner und so weiter. Also für mich war ganz lange das Projekt ans Licht. Und das passt auch eigentlich ganz schön, weil es ist ja mein Debütroman und ich habe damit meinen ersten Roman ans Licht gehoben. Deswegen als ich mich davon trennen musste, hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich umgewöhnt habe, aber dann war auch sehr schön.
Warum musstest du dich trennen? Was war der Hintergrund?
Es war im Grunde so, dass wir, also ich habe mit dem Verlag darüber geredet, das ist ja so, wenn es dann an die Veröffentlichung geht, dann spricht man eben darüber, welchen Titel man sich vorstellen kann. Und ans Licht fand der Verlag schon auch gut, aber es ging dann eher so in die Richtung, dass das vielleicht etwas unspezifisch sei, dass es möglicherweise auch einen falschen Eindruck erweckt, weil es auf ein Genre hinweist, was es nicht ist oder so. Und dann wurde ich gebeten, noch ein paar mehr Vorschläge zu machen. Und in der Tat ist es dann, Die Ewigkeit ist ein guter Ort geworden, was ein Zitat ist aus dem Buch. Also deswegen bin ich damit auch total fein, weil es passt zum Buch. Es sagt auch etwas darüber aus, glaube ich, wie so der Ton im Buch ist. Also entsprechend bin ich damit auch total glücklich. Aber in der Tat, weil ich einfach lange Jahre vor mich hingebrütet habe mit einem Dokument auf meinem Rechner, das ans Licht hieß, gehörte das für mich eigentlich ganz lange zusammen, mein erster Roman und dieser Titel.
Das war bei mir tatsächlich auch so. Die Kolumnen hießen Die kleine Vorsitzende. Es ging, weil die Annäherung war halt der große Vorsitzende in großen kommunistischen Herrschaftssystemen. Und das fand aber die kleine Vorsitzende fand der Verlag auch sozusagen politisch oder auf dem Buchtitel einfach zu schwierig oder nicht so einfach nachzuvollziehen. Und dann ist Die kleine Chefin draus geworden, also was auch fein ist, aber daran sieht man, und ich glaube, du hast es eben erzählt, von wegen, wie dein Buchtitel Damen an die Macht zustande gekommen ist. Es ist halt immer gut, wenn noch jemand, der sich mit dem Business auskennt, den Autoren hilfreich zur Seite steht und sagt, was schreibt man draußen auf den Klappentext und auf den Titel drauf, damit es auch in der Buchhandlung von jedem verstanden und gekauft wird und nicht das, was wir vielleicht als Autoren uns ausgedacht haben oder was wir lieb gewonnen haben. Das ist dann nochmal die professionelle Ebene vielleicht.
Das stimmt. Es ist ja auch so, dass wenn ich mir das Buch jetzt angucke, wenn ich mir das Cover angucke, das ist ja auch etwas, was immer total zusammenspielt, ne? Das werdet ihr ja wahrscheinlich bei euren Büchern ähnlich erlebt haben, dass eben Titel und Cover so eng beieinander, also das muss so gut zusammenspielen, dass natürlich sofort auch, wäre es jetzt ans Licht geworden, für mich die Frage wäre, hätte dann eigentlich dann das Cover gepasst, das ich sehr mag? Da glaube ich eigentlich nicht, dass das gepasst hätte. Da hätte man eher mit Licht und Dunkelheit gearbeitet und nicht mit einem Himmel, einer Wolke und einer Frau, die auf dem Seil balanciert. Und somit, ja, glaube ich, dass insgesamt der Gesamteindruck von dem, was da jetzt liegt als Buch, tatsächlich das von außen sehr dem entspricht, was drin ist. Und in der Tat, da lohnt es sich total, auf die Leute zu hören, die das beruflich machen.
Tamar, gefällt dir der Titel jetzt besser als der Arbeitstitel vorher oder wäre das zu viel?
Ich glaube schon, weil also ich muss dazu sagen, dass es war bei mir nicht so, dass ich ein Manuskript geschrieben habe und das dann lange bei mir rumlag, sondern das war, also der Schreibprozess war, hat lange gedauert und ja, einen weiten Weg genommen. Und das heißt, dass von dem Moment an eigentlich, als der Titel klar war, die Ewigkeit ist ein guter Ort, und dann eben auch das Manuskript fertig war, von da an gab es ja erst das fertige Buch mit dem fertigen Titel. Und das gehört für mich jetzt ganz unverrückbar zusammen. Und insofern ist es auf jeden Fall so, dass ich, dass mir jetzt dieser Titel besser gefällt oder dass ich denke, dieses Buch hat jetzt genau den richtigen Titel. Für diese lange Zeit des Herumdenkens, sage ich mal, auf den Roman, war ans Licht genau das Richtige. Das eine gehörte zum Schreibprozess und das andere gehört jetzt zu dem veröffentlichten Buch.
Ich habe es ja eben irgendwann gesagt, wir reden heute tatsächlich über Gott und die Welt. Und jetzt, Tamar, einmal die Ewigkeit ist ein guter Ort. Und danach reden wir darüber, dass dir zwar der Titel abhanden gekommen ist, aber dass du dafür ein wunderschönes neues Wort kreiert hast, was ich grandios finde.
Genau, ich kann direkt mit dem Wort einsteigen eigentlich. Also genau, ich erzähle in diesem Buch die Geschichte von einer jungen angehenden Pastorin, Elke, die als Seelsorgerin in einem Seniorenheim arbeitet im schönen Köln und die eine ziemlich merkwürdige Berufskrankheit entwickelt, weil ihr nämlich vom einen auf den anderen Tag Gott abhanden kommt. Und das sind erst nur Worte, dann sind es ja ganze Sätze, ganze Gebete, Lieder und so weiter, verschlägt ihr komplett die Sprache. Und so nach und nach verschwindet eben alles aus ihrem Leben, was mit Gott zu tun hat. Und sie entwickelt also tatsächlich eine sogenannte Gottdemenz. Und das ist insofern natürlich echt ein Problem für Elke, weil sie Theologin ist und sich ein Leben ohne Gott wirklich nicht leisten kann, weil Gott ihr Beruf ist. Und so macht sie sich dann eben auf die Suche nach der Ursache für diese merkwürdige Krankheit und reist dann zurück, zum Beispiel an den Ort ihrer Kindheit, wo ihr Vater als Pastor eine Gemeinde führt und ja, will halt eben ergründen, was da los ist in ihrem Gehirn. Und es gibt da so eine Familiengeschichte, die sie nicht aufgearbeitet hat und die möglicherweise etwas damit zu tun hat. Und das ist so der Weg, den der Roman sozusagen beschreibt mit der Protagonistin.
Wie viel steckt davon in der Pfarrerstochter?
Also das ist überhaupt kein autobiografischer Roman, überhaupt nicht. Aber natürlich ist mir diese Welt nicht fremd, weil ich tatsächlich ziemlich viele TheologInnen in meiner Familie habe. Zum einen mein Vater, dann aber auch meine Schwester, die promoviert gerade in Theologie. Und so im erweiterten Familienkreis gibt es noch einige. Also das heißt, das ist eine Welt, mit der ich total aufgewachsen bin. Ich bin auch sehr viel in Kirchen gewesen als Kind und war auch ein ziemlich frommes Kind, würde ich sagen. Und dementsprechend war das ein Thema, das mir einfach nah war. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie weit entfernt eigentlich das, was man schreibt, von einem selber ist oder wie sehr die Figuren, die man entwirft, sich von einem unterscheiden müssen, damit es möglicherweise auch genug Distanz gibt, um überhaupt eine interessante Figur schaffen zu können. Und da kann ich doch zumindest sagen, dass Elke mit mir außer diesem familiären Background eigentlich nichts gemein hat. In der Tat aber das Thema an sich, also die Frage danach, wie geht man eigentlich mit einem Verlust um? Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur ein Buch ist über Gott, sondern ganz explizit auch über die Welt und vor allem eben um Identität und die Fragen nach einem tieferen Sinn. Also das ist eigentlich das, was für mich viel stärker im Vordergrund steht. Aber ich wollte das eben durchdeklinieren anhand einer Frau, die eine ganz wesentliche Motivation hat, um eben diesen tieferen Sinn zu finden, nämlich weil es tatsächlich ihr Beruf ist und sie darauf angewiesen ist, zumindest eine Position zu finden. Sie kann natürlich irgendwann sagen, das war's für mich, aber solange das in der Schwebe bleibt und sie eigentlich nicht genau weiß, wo sie steht und welche Orientierungspunkte sie nutzt im Leben, kann sie, glaube ich, auch nicht vorwärts gehen, sondern bleibt stehen im Leben.
Der Begriff Gottdemenz, also das hat Christian schon richtig gesagt, finde ich, ist wirklich großartig. Und wir teilen den Background, wie man heute sagen würde. Mein Vater ist auch evangelischer Pastor. Ah. Und der würde wahrscheinlich Gottdemenz tatsächlich als Zustandsbeschreibung auf weite Teile der evangelischen Kirche benutzen. So wie er sie sieht, aber nicht so, so wie ich es jetzt bei dir raushöre, empathisch, liebevoll in Bezug auf deine Protagonistin, sondern eher als beißende Kritik daran, wie sich Kirche in Teilen entwickelt, nämlich zu einer Art von fröhliches Beisammensein zum Ayurveda machen und kochen und stricken, aber das ganze komplizierte theologische, die Beziehung zu Gott, biblische Texte, in der Wahrnehmung zumindest, werden die immer weiter zurückgedrängt und die Predigten werden flacher und platter und einfacher. Ich glaube, dass viele die ich so kenne, in der Kirche damit in Teilen hadern. Andere finden es auch gut. Also Stichwort, wie kann die Kirche anschlussfähig sein an eine säkularisierte Gesellschaft, die mit vielen Metaphern und Gott in dem Sinne gar nichts mehr anfangen kann. Insofern ist auch der Begriff, glaube ich, weit über den konkreten Roman hinaus total interessant und mehrdeutig.
Das finde ich total spannend. Also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die Entwicklung der evangelischen Kirche, also das kommt in Teilen auch in dem Roman vor, das ist natürlich auch etwas ganz Immanentes, dass eben die evangelische Kirche ebenso wie die katholische, vielleicht noch aus etwas anderen Gründen, aber ja auch Mitglieder verliert ohne Ende und Gemeinden immer kleiner werden, teilweise zusammengelegt werden, es dann nur noch einen Pastor gibt für 3 verschiedene Kirchen und es dann halt eben auch nur alle 3 Wochen also in der eigenen Kirche im Ort einen Gottesdienst gibt. Und das ist die eine Entwicklung. Die andere, die du beschreibst, also wenn es um Gemeinschaft geht, also ob sie sich nun treffen zum Häkeln oder Ayurveda machen oder Bibelstellen diskutieren, da würde ich ja fast sagen, ist doch toll, ist doch super, dass Kirche auf diese Art und Weise weiter existieren kann. Also warum nicht? Warum muss Kirche reine Bibelauslegung sein? Oder warum muss es immer diesen harten theologischen Einschlag haben, wenn es doch auch eigentlich im Kern immer darum gegangen ist, Menschen zusammenzuhalten und Menschen gemeinsam einen tieferen Sinn zu geben und oder Menschen das Gefühl zu geben, dass sie miteinander etwas teilen und dass sie eben Werte und Normen miteinander teilen können. Und da fände ich es gar nicht so erheblich, ob es jetzt im Häkelkurs ist oder im Gottesdienst.
Das ist eine spannende Diskussion in der Tat, weil es ist in meinem früheren Leben, als ich beim Kölner Stadtanzeiger tätig war, habe ich auch mal darüber geschrieben und da gab es viel Streit, auch mit meiner Pfarrerin in meiner Gemeinde, wo ich lebe in Köln. Die Wahrnehmung, die ich so habe und subjektive These natürlich, ist, dass die Gründe, warum Menschen aus der evangelischen Kirche austreten, ganz andere sind als bei der katholischen. Bei der katholischen liegt es daran, dass die Kirche zu unbeweglich ist und zu viele Dinge einfach aus der Zeit gefallen sind. Und bei der evangelischen Kirche nehme ich wahr, dass der Markenkern verloren gegangen ist. Also du hast natürlich recht, die Kirche hat immer auch mit menschlicher Gemeinschaft zu tun. Aber menschliche Gemeinschaft habe ich auch im Sportverein. Also es gibt schon eine zusätzliche Dimension, die es nur in der Kirche gibt oder nur in der Religion. Das ist ja in anderen Religionen auch so. Und das ist die Beziehung zu Gott. Und wenn ich die Beziehung zu Gott aus meinem Gemeindeleben entferne, weil es zu sperrig ist, weil es zu kompliziert ist, weil man nachdenken muss, weil es auch Widersprüche gibt, die man nicht so einfach auflösen kann, dann glaube ich, stellt man sich die Frage, gut, warum brauche ich dann noch Kirche? Dann kann ich mich auch mit meinen Nachbarn zum Lesekreis treffen, dafür muss ich aber keine Kirchensteuer bezahlen und jeden Sonntag irgendwo hingehen. Und ich glaube schon, dass die Tatsache, dass die Kirchen leer sind, in sehr, sehr vielen Gegenden dieses Landes, damit auch zu tun hat, dass man in dieser Kirche halt nichts mehr findet, was einem fehlen würde, vielleicht auf der einen Seite, beziehungsweise, dass man das, was man sucht, wenn man ein gläubiger Mensch ist, vielleicht im Gottesdienst nicht findet. Weil es heißt ja nicht Treffen am Sonntag, sondern es heißt Gottesdienst.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Beziehung zu Gott, die du als Markenkern jetzt herausgearbeitet hast, ob das noch zeitgemäß ist tatsächlich. Einfach weil das ja etwas ist, was sich für ganz, ganz viele Menschen sich nicht mehr erfüllt. Also wo es einfach keinen Ankerpunkt mehr gibt, wo man sagen kann, ich bin meinetwegen so aufgewachsen und habe dann irgendwann für mich selber erkannt, dass ich das in meinem Leben haben möchte und habe eine eigene, eine persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut. Das ist tatsächlich etwas, was sehr viel weniger geworden ist. Und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die junge Menschen ermuntert, sich loszumachen von den Ritualen und Traditionen ihrer vorangegangenen Generationen. Und das würde ich jetzt erstmal als was Gutes empfinden. Ich finde auch natürlich es traurig, wenn solche Gemeinschaften verloren gehen. Und ich glaube auch, dass Kirche eine einzigartige Gemeinschaft sein kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man Gott dafür in den Mittelpunkt stellen muss oder ob es nicht tatsächlich auch eine eigene Berechtigung hat, wenn man sagt, die Beziehung zu Gott, die ist für jeden persönlich und singulär sagen zu betrachten. Aber das, was wir alle gemein haben, ist das, was sich möglicherweise daraus ergibt, nämlich, dass wir seit dem Anbeginn der Zeit daraus Werte ableiten, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Nächstenliebe. Das ist ja nicht das, wofür du in den Sportverein gehst, ne? Oder halt in den in sonstigen Hobbys nachgehst, sondern du hast eine Gemeinschaft von Menschen, die Werte teilen. Und das, finde ich, ist durchaus was Besonderes. Dafür braucht es nicht das gemeinsame Beten eigentlich. Auch wenn gemeinsames Beten oder vor allem gemeinsames Singen zum Beispiel ja auch ein großer Ausdruck von Gemeinschaft sein kann. Und das, glaube ich, auch ganz vielen Menschen ganz viel gibt.
Ich glaube, unabhängig vom Beten oder Singen, was bei Kirche, bei Religion dazugehört, ist einfach die grundlegende Vorstellung, dass es über uns Menschen, und zwar über uns real existierenden, gerade auf der Erde wandelnden Menschen hinaus etwas gibt. Das ist zum Beispiel, deswegen finde ich den ersten Satz in der Präambel des Grundgesetzes so schön, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Da geht es gar nicht um einen konkreten Gott, da kann man selber einsetzen, welchen Gott man meint. Aber für mich ist eine Gemeinschaft, die geprägt ist von Nächstenliebe, zunächst mal Humanismus. Aber Religion ist mehr als Humanismus, sondern es geht um Dinge, die man einfach außerhalb unserer rein menschlichen Beziehungen sieht. Und ich glaube, dass eine Kirche, die dieses Thema nicht mehr vermitteln kann, auf eine Art überflüssig ist, weil dann ich auch in politischen Parteien, in der Gewerkschaft und so weiter Gemeinschaften finden kann, die genauso gut auf Wertebasis funktionieren können. Und das Faszinierende ist ja, also ich gebe dir völlig recht, dass der jüngeren Generation oder auch mehreren Generationen diese Beziehung vielleicht nicht mehr haben oder nicht erkennen. Und trotzdem sind die Themen ja nicht neu. Also wenn ich denke, wie wir als Gesellschaft, die wir zutiefst vom Christentum geprägt sind, ob wir wollen oder nicht, mit Krisen umgehen, wie wir auf den Klimawandel gucken, wie wir in jeder Generation alle 20 Jahre wieder fest davon ausgehen, in dieser Generation geht die Welt aber nun wirklich unter. Und du liest dann eine Bibel, dann stellst du fest, dass wir das in jeder Generation seit Jahrtausenden, dass ein durchgängiges Motiv ist. Und nur durch die Beschäftigung mit Theologie, mit Gott, mit den größeren Zusammenhängen komme ich vielleicht dazu zu sagen, die Welt nach dem Bund Noahs mit Gott, sie wird nicht untergehen. Wir werden es nicht hinkriegen und es ist die falsche Perspektive. Jetzt mal als Beispiel. Und ich glaube, dass wir viel religiöser sind in unserer Art, die Welt zu betrachten, als wir uns eingestehen oder als wir wissen, weil man sich kaum noch damit auseinandersetzt.
Ah, das glaube ich auch. Ich bin da auch durchaus bei dir, was dieses Übergeordnete angeht. Ich glaube aber, dass man es nicht unbedingt Gott nennen muss, sondern dass es eigentlich in einer, es geht um Positionierung, es geht um die Positionierung des Menschen und letzten Endes damit dann um Demut. Also das Anerkennen des Menschen der in seiner Existenz kleiner ist als das größere Ganze. Und ich weiß nicht genau, ob das Konzept Gott dann noch eben junge Leute erreicht, die tatsächlich die Welt untergehen sehen und ja auch zu Recht. Oder ob es nicht dann tatsächlich auch sich lohnt, sich neue Konzepte zu überlegen, wie man diese jungen Leute erreicht, indem es dann tatsächlich offener wird und wir einfach darüber reden, wie wir als Gesellschaft mit anderen Gesellschaften umgehen, wie wir mit marginalisierten Gruppen umgehen, wie wir mit der Erde umgehen. Die Erde ist des Herrn, also sie ist uns geschenkt. Das leitet sich für mich ganz, ganz stark durchaus auch aus dem Glauben ab und das bedeutet für mich durchaus auch, dass jeder, der sich versucht in der Welt zu positionieren und der sich Gedanken darüber macht, wie wir leben wollen, im Grunde seines Denkens auch religiös ist. Das würde ich so durchaus auch unterschreiben.
Sind die anderen jetzt nach dem theologischen Exkurs irgendwie sprachlos?
Ich lausche da mit Faszination. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ihr, also ich hol mal irgendwie anders aus. Ich hatte früher auch eine kleine fromme Phase. Ich komme nicht aus dem Theologenhaushalt, durchaus aber aus dem christlichen Haushalt. Hab mir den Glauben dann aber irgendwann abtrainiert, noch im Jugendalter, im späten Jugendalter. Und irgendwann habe ich einen Pastor getroffen, den ich immer sehr, sehr mochte, der aber auch nicht so gläubig im traditionellen Sinne ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen unscharf, und ihm die Frage gestellt, ob er eigentlich an Gott glaubt. Also ein Pastor habe ich die Frage gestellt. Was würdet ihr meinen, wenn man euren Eltern, euren Vätern diese Frage stellt, würden sie das spontan und entrüstet gleich bejahen? Oder der Pastor, den ich gefragt habe, hat nämlich zu meiner Überraschung gesagt, ja, das ist eine komplizierte Frage.
So. Ja. Also mein Vater würde sehr weit ausholen und sehr lange reden. Und ich glaube, dass es eben tatsächlich, also letztlich ist, glaube ich, die Antwort auf diese Frage, es ist kompliziert. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen es gibt, die aus dem Grunden ihres Herzens sagen würden, ja, natürlich glaube ich uneingeschränkt an dieses übergeordnete, diese übergeordnete Existenz, die ich weder sehen noch beweisen noch hören kann, die nicht wirklich mit mir spricht und die deren an die ich einfach glauben muss und darin liegt sozusagen der eigentliche christliche Glaube sozusagen. Das ich glaube, dass sehr viele Menschen diese Zweifel haben und dass die auch total legitim sind und dass die möglicherweise auch eigentlich den Hauptteil des Glaubens ausmachen, weil es um eine Auseinandersetzung geht mit Gott und der Welt, wenn du so willst.
Also mein Vater würde auch, glaube ich, nicht einfach mit Ja oder Nein antworten. Das teilen unsere Väter offenbar. Meiner würde auch sehr weit ausholen und sehr lange sprechen. Und trotzdem glaube ich aber, dass er im tiefsten Inneren diese Beziehung zu Gott hat, die ich vermutlich zum Beispiel nicht habe. Und ich glaube, dass die ganz wesentlich zu ihm dazugehört. Ich hatte lustigerweise, obwohl ich in einem Pfarrershaushalt groß geworden bin, nie eine fromme Phase. Ich war in der Schulzeit, also ich habe mal ein Jahr Werte und Normen gemacht, weil ich, also das war das Ersatzfach im Land Niedersachsen zur Religion, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte. Und dann hat mich die Qualität dieses Unterrichtsfachs Werte und Normen und das Niveau, auf dem dann damals über Glaube und die Bibel gesprochen wurde, davon abgeschreckt. Und dann habe ich gedacht, ja, so schlecht ist Religion dann doch wieder nicht. Und dann habe ich auch mal 3 Jahre für eine jüdische Wochenzeitung gearbeitet. Und inzwischen würde ich sagen, völlig unabhängig, ob ich an Gott jetzt glaube oder nicht, ich erwische mich jedenfalls dabei, dass es kaum Texte gibt, die ich in meinem Leben gelesen habe oder lesen kann, die mich so berühren, wie es Texte aus der Bibel oder der Tora sind. Und es gibt Kirchenlieder oder Sätze, an denen ich rumkaue. Du wirst es besser wissen wahrscheinlich, Tamar, wie das Lied heißt, aber es gibt einen Liedtext, in dem vorkommt, Punkt, 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 er wirkt den Tod. Alleine über diese Vorstellung, da könnte ich einen stundenlangen Spaziergang drüber machen und drüber nachdenken, dass jemand den Tod wirkt und wirken kann. Also langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass diese Geschichten und diese Ethik und die Weisheit und aber auch die Widersprüche, die da drin stecken, dass die auf eine Art und Weise unsterblich sind und uns Menschen immer beeinflussen werden, ob wir das nun wollen, ob wir es erkennen oder eben auch nicht. Also viele politische Diskussionen sind viel religiöser oder viel mehr von solchen Dingen geprägt, als die Protagonisten das vielleicht selber merken würden. Und deswegen, also Gottdemenz finde ich insgesamt einfach einen großartigen Begriff und werde das Buch auf jeden Fall lesen.
Schön, das freut mich. Ich habe, finde das schön, dass du gesagt hast, dass wie dich die Worte berühren können, wie dich die Lieder auch berühren, denn das geht mir genauso. Obwohl ich, also nach dieser frommen Phase, die ich als, oder dieses, ich, wie gesagt, also die, na, oder, obwohl ich nach dieser frommen Kindheit, die ich hatte, irgendwann tatsächlich für mich auch entschieden habe, dass ich in, also, dass mein eigener Umgang mit dem Glauben ein anderer ist. Ich glaube, dass aber trotzdem es diese Emotionalität gibt, die halt in den Texten liegt und die in den Liedern liegt, die, das werde ich nie loswerden. Das ist, das kann ein Knopfdruck sein für mich. Und ich bin sofort eigentlich emotional berührt. Die Frage ist für mich dann so ein bisschen, ob das möglicherweise auch einfach aus der Tradition und aus dem Ritual herauskommt, weil es sich natürlich verbindet einfach mit der Kindheit, mit längst vergangenen Zeiten. Einfach, also ob darin nicht dann auch einfach eine gewisse Nostalgie oder eine Melancholie des Älterwerdens steckt. Oder ob es mich berührt aufgrund des Inhalts. Das kann ich nicht unterscheiden, das weiß ich nicht.
Ich glaube, also bei mir ist es Letzteres, weil ich fand Kirche immer langweilig. Ich habe keinerlei positive Erinnerungen an Gottesdienste oder sowas. Aber die Macht, die bestimmte Wörter haben, zumindest vielleicht über mich haben, ja nicht über jeden, die ist völlig unabhängig von solchen Erinnerungen jetzt bei mir. Ich finde, der Fortschritt ist natürlich zu sagen, Religion ist letztlich eine private Angelegenheit. Jeder soll so religiös, so fromm oder nicht fromm sein, wie er oder sie das möchte. Ich würde nur eben der These widersprechen, dass das ein Abkehr von Religion oder eine totale Entreligiosisierung oder Enttheologisierung des Diskurses oder der Gesellschaft per se etwas Gutes ist, weil es das hat positive Seiten immer, wenn es um Macht über andere Menschen geht, die sich vielleicht gar nicht beherrschen lassen wollen. Das kann aber auch negative Seiten haben. Also ich habe mal, als ich beim Stadtanzeiger noch war, zwei Leitartikel über die Beschneidungsdebatte geschrieben, die es damals ausgehend, glaube ich, von einem Gerichtsurteil in Köln gab. Und wirklich mit die schlimmsten, widerlichsten, antisemitischsten und islamophobsten E-Mails und Briefe, die ich in meinem Leben bekommen habe, waren die aufgeklärte, antireligiöse Humanisten mir geschrieben haben, die sozusagen in dem festen Wissen, dass sie das Wohl der Kinder und der zu beschneidenden kleinen Jungs im Auge haben, überhaupt nicht merken, dass sie ganz, ganz schlimme Hetze betreiben in dem, wie sie über religiöse Menschen schreiben oder über sie denken. Und deswegen glaube ich, dass das nicht per se man sagen kann, Humanismus und Religion schließen sich gegenseitig aus, sondern es gehört zusammen.
Ich wollte das auch nicht so verstanden wissen, dass ich
Nee, das war auch keine Unterstellung dir jetzt gegenüber.
Ich glaube, was ich mir so vorstellen kann, ist einfach, dass es, ich finde es gut, wenn Kirche sich wandelt und sich offen stellt für Wandel. Und das erlebe ich schon auch. Also wenn ich so beobachte, wie die Kirchen jetzt versuchen tatsächlich, sich an junge Menschen zu wenden und versuchen doch auch mit der Zeit zu gehen. Das finde ich auch nötig. Also das ist einfach, also du wirst einfach junge Leute heute nicht mit einem Bibelkreis locken. Ich meine, das hätte mich damals schon nicht gelockt und ja. Und heute halt erst recht nicht. Aber es gibt halt eben dann die Leute, die bei Instagram aktiv sind, die morgens um 6 Andachten feiern und da gucken 300 Leute zu. Mhm. Das finde ich sehr beachtlich. Also find mal eine Kirche hier auf dem Dorf, die irgendwie sonntags 300 Leute versammelt. Ne? Das gibt's nicht mehr so viele. Und es gibt also da durchaus, glaube ich, eine ganz große Sehnsucht in der Gesellschaft nach einer gemeinsam gelebten Spiritualität. Und dafür müssen neue Formen gefunden werden. Mhm. Und das ist ein Prozess, glaube ich, der gerade im Gange ist.
Das ist das, ich finde das, was du gesagt hast, ist genau der Punkt, Stichwort neue Formen finden, weil eigentlich ist nicht der Inhalt das Problem oder die Frage, warum verliert Kirche an Relevanz, ist nicht per se der Inhalt, sondern A, die Darreichungsform des Inhalts und B, die Form. Also das merkt man ja in ganz vielen Branchen, also in der Verlagsbranche, in der ich lange unterwegs war, die Menschen lesen morgens, bevor sie in die Bahn steigen oder ins Auto, keine gedruckte Tageszeitung mehr. Das heißt aber nicht, dass die Inhalte, die in gedruckten Tageszeitungen drinstehen, irrelevant geworden wären. Und genauso ist es mit der Kirche auch. Das moderne Familienleben ist nicht mehr darauf ausgerichtet, morgens um 10 versammelt in einer mehr oder weniger gut beheizten Kirche zusammenzusitzen, weil man sonntags vormittags was anderes macht. Das heißt aber nicht, dass automatisch das, was man früher sonntags vormittags in der Kirche gemacht hat, irrelevant geworden ist. Und das, ich finde, gefährlich wäre, wenn eben genau das Missverständnis wäre, wenn man sagt, wir schmeißen die Inhalte über Bord und treffen uns trotzdem weiter sonntags um 10, sondern vielleicht geht es eher darum, sich freitags um 17.30 Uhr nicht so lange, sondern in Instagram erlebbaren Häppchen über dieselben Dinge zu unterhalten, über die man sich letztlich seit 2000 Jahren unterhält.
Ja, genau. Und eben dann diese neuen Formen auch zu nutzen und zu sehen, dass das ein ganz großer Vorteil sein kann, wenn zum Beispiel bei Instagram das ein interaktives Modell ist. Also wo tatsächlich Leute, die sich morgens dann diese kleine Zeit für sich nehmen, um an einer solchen Andacht teilzunehmen, auch in die Kommentare schreiben können, wie es ihnen gerade geht und was sie gerade fühlen, würden die ja in der Kirche auch nicht machen. Ne? Die würden nicht aufstehen und sagen, danke, dass ich hier sein kann. Das tut mir gerade total gut. Und vielleicht ist es aber sehr schön, wenn man das halt mitteilen kann. Und genau, dafür braucht es halt eben dann diese neuen Formen.
Oder dieser Satz in der Predigt war gerade Quatsch.
Klar.
Das erinnert mich an, Christian, du weißt es, in deiner, was ist die 78. Folge, ging es, glaube ich, um das Dieter Hildebrandt-Zitat zum Thema Schiedsrichter. Also mit dem Schiedsrichter, nachdem er gepfiffen hat, eine Debatte zu führen, ist ungefähr so, wie in der Kirche aufzustehen und eine Debatte zu führen. Aber so schön wie dieses Bild von Dieter Hildebrandt ist, so aus der Zeit gefallen ist es vielleicht, wenn wir über Gottesdienst reden, weil das genau der Punkt ist. Das ist auch das, was ich immer schwer zu ertragen fand, Wein an Weihnachten in der Kirche. Da steht also vorne eine Theologin oder ein Theologe und legt einen biblischen Text aus, und nach dem dritten Satz habe ich das Gefühl, ja, aber das ist eine Richtung, in die ich mit demselben Text überhaupt gar nicht gehen will. Und wo ist der Raum dafür zu sagen, wie seht ihr das eigentlich, gerade die ihr hier alle versammelt seid? Und die Grundlage dafür ist natürlich auch, dazu muss ich den Text aber kennen. Also ich kann halt nicht einfach nur über Gefühle sprechen und wie geht's mir damit, wenn ich von der Materie null Ahnung habe. Ich muss es nicht studiert haben, aber wie früher im Seminar, ist es halt immer doof, wenn einer sich meldet und die ganze Zeit diskutiert, der aber die Lektüre nicht gelesen hat. So, und ich glaube, darauf kommt es schon ein bisschen an, das zu demokratisieren, freier zu machen, neue Formen zu ermöglichen, aber eben ohne das Ganze vom Inhalt her zu entkernen und nur noch viel gut Ayurveda zu machen.
Ja, es kommt vielleicht auch ein bisschen einfach auf die Art und Weise an, wie man dann mit diesen Texten umgeht. Also, weil tatsächlich sind ja, also ich gebe dir total recht, man muss über die Materie Bescheid wissen, wenn man mitreden will. Ich weiß nicht so genau, wie das ist heutzutage, also wie viel Bibelkunde noch vorhanden ist. So. Dabei ist es aber ja eigentlich, also ist ja ein spannender Text. Also man kann es ja auch einfach sehen als eine Ansammlung von Geschichten, die ganz viel über Menschen aussagen. Man kann sich dann ja dazu verhalten tatsächlich und dann sagen, diese Geschichte, damit kann ich nichts anfangen, ich bin total bescheuert, dass da irgendwie einer seinen Sohn opfern soll. Was soll denn das? Und dann kannst du darüber ins Gespräch gehen. Aber in der Tat dafür brauchst du die Grundlage, die du entweder dann gemeinsam erarbeitest oder die halt die Leute mitbringen. Wenn sie nicht mitbringen, dann muss die sozusagen mitgedacht werden. Also ja.
Und weil es eben um die großen Fragen nicht nur dieser alten Texte geht, sondern auch die Fragen unserer Zeit. Also alleine dies, womit wir ja ganz am Anfang beim Thema Schach-WM gesprochen haben, der russische Krieg in der Ukraine. Wie verhalte ich mich denn als Christ dazu? Ich kann nicht die Bibel hernehmen und sagen, Pazifismus ist die einzige gottgefällige Antwort. Ich kann die Bibel aber auch nicht hernehmen und sagen, Bomben auf Moskau ist die richtige Antwort. Sondern auch diese Frage bzw. auch diese Antwort ist sehr kompliziert. Und die Religion kann mir dann nicht helfen, wenn ich erwarte, dass ich auf Seite 7 in irgendeinem Buch nachschlage und da steht, wie ich es machen soll. So einfach ist es nicht. Manchmal hilft es aber, dass man ein Werk hat, wo bestimmte Dinge schon mal durchdacht worden sind und man sich darüber nachdenken kann gemeinsam, wie lege ich das denn aus und wie verhalte ich mich denn? Und deswegen, das meine ich halt, es gibt bestimmte Fragen, die sind halt ewig letztlich, ob wir wollen oder nicht.
Der Bräutigam und der Katholik haben aufmerksam zugehört. Die letzte Frage ist, was sagt denn bitteschön zu alledem Gertrude?
So richtig gut kann die ja nicht sprechen, obwohl sie ein Papagei ist. Also genau, also ich kann dazu noch kurz erzählen, es gibt in meinem Buch eine ganz wichtige Figur, nicht menschlicher Art, sondern es ist ein Tier, es ist ein Papagei. Sie heißt Gertrude oder Gertrude, sie heißt nämlich nach Gertrude Stein, amerikanische Schriftstellerin. Und die Elke, die Protagonistin, die kommt auf unverhofften Wegen zu diesem Vogel und der bricht eigentlich in ihr relativ geordnetes Leben ein und bringt da ordentlich Chaos mit. Also darum ging es eigentlich für mich also dabei, dass ich eigentlich ein Element haben wollte in dem Buch, das Ordnung aufbricht und Chaos schafft. Und das macht dieser Vogel.
Und ich wollte ein Element haben, womit diese Ausgabe weltlich endet. Ich danke euch. Es war ein großes Vergnügen. Gott und die Welt tatsächlich einmal Books and Sports as it best. Dankeschön.
Genau, ich hätte auch gerne noch weiter über Schach und so geredet. Also hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, ich werde dein Buch auch kaufen und dann werde ich auch den Werdegang des VfB Stuttgart verfolgen.
Das gehört sich ja.
Ciao.
Tschüss. Anhören.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.